verurteilt und verdammt. Verurteilt und verdammt. Das war mein Gefühl, meine Empfindung vor ungefähr 16 Jahren, ehe meine Mutter mich Folgendes fragte: Waldemar, sag mal, warum stinkst du eigentlich nach Rauch? Ich war 11 Jahre und war mit meinen Kumpels unterwegs. Wir haben irgendwo Löcher gebuddelt und keine Ahnung warum. Wir haben es halt gemacht. Und dann ging es los, dass meine Kumpels auf einmal Zigaretten rausgeholt haben. Und die ganze Zeit gesagt haben, hier Waldemar, nimm auch mal einen Zug, probier mal. Ich wusste natürlich, als frommes Christenkind, das tut man nicht. Nee, das mache ich nicht. Und ich war auch eisern. Nein, mache ich nicht. Aber leider war der Tag dann damit noch nicht zu Ende. Die Versuchung war weiterhin da. Wir haben dann weitergemacht und irgendwann ist meine Mauer, meine Widerstandsfähigkeit gebröckelt. Und ich habe gesagt, ach komm, was hindert's? Was schadet's? Ich probiere es aus. Habe ich gemacht. Und dann ging das so 3-4 Tage und wir fanden das extrem cool, so zu puffen und so. Und dann waren wir im Wald und haben dort geraucht, weil wir mussten ja Plätze finden, wo man uns nicht sieht. Und dann haben wir im Wald ein Feuer gemacht, also frag mich nicht, ja. Und haben dort unseren Spaß gehabt. Jedes Mal, wenn ich dann nach Hause gefahren bin, auf meinem Radl, dann ging es in mir los. Das Gewissen hat mich verurteilt, verdammt. Und ich wusste, dass das nicht richtig ist. Und dann kam halt dieser Tag, wo meine Mutter mich fragt, warum stinkst du eigentlich nach Rauch? Mir fällt das Lügen sehr, sehr schwer. Habe ich gesagt, ich stink nach Rauch, weil wir ein Feuer im Wald gemacht haben. Ich habe natürlich einen Einlauf bekommen, selbstverständlich, zu Recht. Die Sache war aber dann somit erstmal vom Tisch. Denkste. Ich sofort ins Bad, meine Klamotten sofort in diesen Korb, wo die ganze dreckige Wäsche reinkommt, geduscht, fertig gemacht und ins Bett. Aber es war noch nicht Bettgehzeit. Ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Und jeder, der mich mal zum Abendessen eingeladen hat, weiß, ich kann auch ganz gut essen. Und das kam meiner Mutter so ganz komisch vor. Waldemar ohne Abendessen gleich nach oben, der eigentlich immer versucht, so lange wie möglich aufzubleiben, das kann nicht sein. Und ich dachte, vielleicht kennt sie das, eine Nacht drüber schlafen und dann ist das Gewissen irgendwie weg. Und dann kannst du den neuen Tag beginnen, wieder mit guter Laune. Hat aber nicht so ganz geklappt, denn ich bin nicht eingeschlafen. Und dann dachte ich, okay, ich muss mit meiner Mutter reden. Und dann rufe ich sie, ich war im Dachgeschoss, Mama, kannst du mal hochkommen? Und sie sagt, gleich. Eigentlich kommt sie, wenn was ist, ja. Aber sie wusste, ich habe nicht die ganze Wahrheit gesagt, hat mich zappeln lassen. Oh, das war echt mies. Da überwindest du dich schon, ja. Und dann kriegst du ihn gleich von unten hochgeschmettert. Na gut, gewartet und dann noch einmal mit vollem Elan, Mama, komm bitte mal hoch, ich muss mit dir reden. Dann kam sie hoch und hat mich gefragt, was denn ist. Naja, ich habe dir die halbe Wahrheit gesagt. Ich habe geraucht. Wir haben darüber gesprochen. Wir hatten ein gutes Mama-Sohn-Gespräch. Und dann wurde es in mir ruhiger. Und dann sagt sie, okay, zieh dich an, geh runter, ich wollte ja essen, ja, geh runter war in Ordnung, ja, aber geh zu Papa und sag's ihm. Nee. Nee. Ja. Ich habe es dir gesagt, das hat mir jetzt schon ganz schön Überwindungskraft gekostet. Ich gehe jetzt nicht, wenn ich das Papa sage, der wird nochmal ganz anders reagieren, ja? Du hast den Fehler gemacht, du musst dafür jetzt gerade stehen. Geh hin. Okay, noch den Mut aus den letzten Ecken zusammengeholt, den ich noch aufbringen konnte und ins Wohnzimmer. Mein Vater hatte da gerade was im Fernsehen geschaut und dann habe ich gedacht, ich stelle mich so einfach an die Tür und sag's so nebenbei. Und dann tschüss. Und dann stehe ich dort und sag, Papa, ich muss mal dir eben was sagen. Was macht er? Er macht die Glotze aus und sagt, setz dich hier hin, gegenüber von ihm. Ja, von Mann zu Mann. Und das konnte ich in dem Augenblick überhaupt gar nicht gebrauchen. Seine ganze Aufmerksamkeit war auf mich gerichtet. Und dann habe ich ihn angeguckt und ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Und sage ihm, Papa, ich habe geraucht. Dann fragt er mich, möchtest du es nochmal tun? Ich habe gesagt, nein, möchte ich nicht. Und dann sagt er, lass uns beten. Und dann haben wir gebetet. Und danach konnte ich essen gehen. Ich werde während der Predigt nochmal darauf zu sprechen kommen. Wie ist es, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen? Wie steht es um unser Herz? Wie sieht es in uns aus, wenn wir vor unserem Vater im Himmel treten, so wie ich vor meinem Vater treten musste, vor meinem Leiblichen? Wie geht es da mit uns? Was bewegt uns da? Und ich möchte gemeinsam mit euch aus dem 1. Johannesbrief die Verse 19 bis 24 lesen. Und hier schreibt Johannes, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns Segen schenkst, wenn wir in dein Wort eintauchen und wenn wir erfahren möchten, wie wir unser Herz zur Ruhe bringen können, dass wir Freimütigkeit haben vor dir, Herr. Segne uns. Amen. Der Mann, der das hier schreibt, der Johannes, war ein Jünger Jesu. Und das war der Jünger, der an der Brust Jesu lag. Derjenige, der den Herzschlag beim Abendmahl, den Herzschlag Jesu hörte. Das ist der Jünger, der ganz nah am Herzen Jesu war. Und er spricht zu uns hier, wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Zur Ruhe bringen. Das heißt, der Johannes kennt anscheinend selber Situationen und auch in den Gemeinden unter Christen. Es gibt Situationen, wo unser Herz unruhig ist. Dass es notwendig ist, unser Herz in die Ruhe zu bringen.
zur Ruhe bringen. Im Griechischen heißt es so viel wie, dass wir unser Herz überreden, dass wir es überzeugen, dass wir es besänftigen, dass wir unser Herz still machen. Ich nenne diese Synonyme, weil so viel von der, wenn wir die Gegenworte nutzen würden, das kennen wir, wenn wir unruhig sind, wenn unser Herz nicht besänftigt ist, sondern pocht und uns verdammt, verurteilt. Wie ich es vorhin beschrieben habe, als ich 11 Jahre war. Wenn unser Herz nicht still ist, aber es ist unsere größte Sehnsucht, dass unser Herz still wird. Aber wir wissen nicht wie, weil da etwas ist, was wie ein Stachel immer wieder in unser Herz sich rammt und es einfach nicht zulässt, dass wir zur Ruhe kommen. Wir würden, wenn wir das schreiben würden, in unserem Deutsch, würden wir vielleicht vom Gewissen sprechen. Wir entdecken dieses Wort hier nicht, Gewissen. Ganz einfach deswegen, weil der alte Hebräer Johannes dieses Wort gar nicht kennt. Die haben dieses Wort Gewissen nicht. Die haben, was wir unter Gewissen verstehen, haben sie verortet oft in Organen. In den Psalmen ist es oft die Niere. Und hier und auch an anderen Stellen ist es das Herz, das Zentrum des Menschen, wo etwas in Unruhe kommt, wo mein Gewissen mich anklagt und mein Gewissen lässt es nicht zu, dass ich in eine Ruhe komme, die ich doch so gern möchte. Und ein alter Bibelausleger hat zu dieser Passage gesagt, jedes ernste Gebet und jeder gesammelte Aufblick zu Gott lässt es uns empfinden, dass Gott Licht ist und alle Täuschungen vor ihm zergehen. Dann zeigen und regen sich alle Unaufrichtigkeiten und inwendige Schäden, also Probleme in uns, inwendige Schäden und belasten unser Gewissen, lassen unser Gebet verstummen und machen uns zum Glauben unfähig. Dass wenn wir vor diesem allmächtigen Herrn uns stellen, unser Gewissen wird belastet, unser Gebet verstummt, Glaube ist nicht mehr da. Hier geht es nicht irgendwie um ein Detail im ganzen Neuen Testament, hier geht es um das Wesentliche. Wenn unser Gewissen uns anklagt, wenn dein Gewissen dich belastet und anklagt, dann hat das Konsequenzen für dein Glaubensleben. Es ist nicht einfach nur ein Moment, der nicht so prickelnd läuft. Wir sollen unser Herz zur Ruhe bringen, wir sollen unser Herz überreden. Wenn ich jemanden überreden möchte, dann brauche ich Argumente. Ich brauche gute Argumente. Und wenn mein Herz mich verdammt und verurteilt, dann muss ich gute Argumente für mein Herz finden, dass dieses Herz zur Ruhe gebracht werden kann. Und diese Argumente liefert uns auch Johannes in Vers 20. Also wir sollen unser Herz zur Ruhe bringen, dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Was tun wir, wenn das Gewissen uns belastet? In Vers 19 haben wir es eben gerade schon mitbekommen. Wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Das heißt, es muss auf jemanden ausgerichtet sein. Wenn ich damit allein bleibe in meinem Bettchen im Dachgeschoss, dann wird es nichts werden, weil ich alleine mit mir und meinen Problemen und meinen anklagenden Gedanken, ich kann mir nicht selber sagen, bleib mal ruhig. Und wenn ich es mache, wie viel nutzt das? Rein gar nichts. Rein gar nichts. Und deswegen sagt Johannes, wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen und geht weiter in Vers 20 und dröselt das noch weiter auf. Wenn das Herz uns verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und Gott kennt alles. Wir dürfen nicht alleine bleiben. Wir sind darauf angewiesen, zu Gott zu gehen. Obwohl es so völlig bescheuert ist, weil ich habe ja Angst. Aber Johannes sagt, es ist wichtig, dass du diesen Schritt gehst, dass du hin zu dem gehst, der dir diese Ruhe geben kann. Und das ist vor ihm. Das ist Gott. Gott kennt alles. Vers 20. Gott ist größer als unser Herz, heißt es hier. Wenn wir von Gottes Größe hier lesen, hat das nicht etwas damit zu tun, dass Gott so ein großzügiger, alter, vergrauter Papa ist, der sich so hinsetzt und sich sagt, ach, die lieben Kleinen. Lass mal fünf gerade sein. Ach komm, nimm's nicht so eng. Ich bin großzügig. Diese sündhaften Kleinigkeiten, die nehmen wir jetzt mal nicht so ernst. Gehen wir weiter. Das ist nicht mit dem großen Herzen gemeint. Keine billige Großzügigkeit. Der gleiche Bibelausleger, Adolf Schlatter, falls es jemand interessiert, hat gesagt, unser Herz hat mit seiner Anklage vollständig recht. Und wir können seiner Beschuldigung nicht widersprechen. Können wir nicht. Aber das Urteil unseres Herzens gilt hier nicht, sondern Gottes Urteil. Hier spricht der, der größer ist als unser Herz. Kann unser Herz auch nicht vergessen? Gott kann vergeben. Muss unser Herz die Schuld empfinden? Gott macht uns rein und gerecht. Wir können nichts dagegen tun. Es ist wahr, es ist richtig. Ich habe Bockmist gebaut. Und ich kann selber mich nicht überwinden. Aber dieses Urteil gilt nicht, wenn wir vor Gott treten. Es gilt allein das, was Gott spricht. Gott interessiert es nicht die Bohne, wie wir uns verurteilen. Gott interessiert nur sein gerechter und liebevoller Ausspruch. Das ist das Einzige, woran er Interesse hat, und das ist das Einzige, was uns weiterbringt. Das große Herz wird nochmal deutlicher in der nächsten Phrase. Also Gott ist größer als unser Herz und Gott kennt alles. Das ist für den Johannes eine positive Nachricht. Eine gute Nachricht für dich. Gott kennt alles. Lass uns mal kurz hier stehen bleiben. Die Allwissenheit Gottes über mein Leben, über meine Person, auch über mein Versagen, soll eine gute Nachricht für mich sein. Das kann nicht dein Ernst sein. Doch, es ist eine gute Nachricht. Gott kennt alles. Dieses Wissen, Gott ist allwissend, bringt uns, wir werden es später sehen, Freimütigkeit, Zuversicht und Ruhe. Aber wie kann das sein? Als Gott dich konfrontiert hat mit der Liebe Jesu Christi und du darauf reagiert hast, hast gesagt, ja, Herr, nimm du mein Leben. Du siehst, was ich falsch gemacht habe. Ich möchte umkehren. Ich möchte jetzt dir nachlaufen. Koste es, was es wolle. Ich weiß es vielleicht noch nicht mal ganz genau. Aber koste es, was es wolle. Ich möchte dir nach. Dann wissen wir alle, Gott freut sich und sagt, ja, und wir gehen. Und im Himmel ist ein Fest und wir kennen diese Verse. Und ja, auf jeden Fall. Und wir denken jetzt manchmal, dass wenn Gott aber alles um mich weiß und mein Versagen, dass Gott jetzt da stehen würde, weil er alles weiß und denkt so, wer hätte gedacht, dass Waldemar so böse ist? Hätte ich gewusst, dass Waldemar so ein Halunke ist, dann hätte ich mir das zu Anfang noch mal ganz anders überlegt. Man hätte es ja auch nicht ahnen können,
dass er so verdorben ist. Also,
hätte ich das im Voraus gewusst, dann wäre ich gar nicht mit ihm diesen Weg gegangen. Hätte ich im Voraus gewusst, was das für ein Typ ist, hätte ich ihm gesagt, weißt du was, du redest jetzt hier, ja, aber ich weiß ganz genau, in 20 Jahren, in 10 Jahren, in 5 Jahren, vielleicht nächste Woche, was du da verzapfst, das kann und will ich dir nicht vergeben. So denken wir von Gott. Die Allwissenheit, die uns zunichte macht, fertig macht, für Johannes nicht. Martin Luther hat dazu gesagt, überwindet etwa deine Bosheit Gottes Güte? Überwiegen deine Sünden Gottes Gnade? Noch einmal, was unser Bruder hier gesagt hat. Überwindet etwa deine Bosheit Gottes Güte? Überwiegen deine Sünden Gottes Gnade? Ja, selbstverständlich nicht. Gott ist größer. Gott kennt alles. Jesus hat einmal zu seinem Jünger Petrus gesagt, oder er hat ihm folgende Frage gestellt: Hast du mich lieb? Ja, Herr, ich hab dich lieb. Hast du mich lieb? Ja, Herr, ich hab dich lieb. Als wenn Jesus nicht zuhören würde. Petrus, noch einmal. Hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Diese Allwissenheit Jesu hat Petrus aufs Programm geführt. Herr, du weißt alles. Du weißt mein Positives und du siehst auch mein Negatives. Du kennst meine Unzulänglichkeiten schon bevor du mich konfrontierst mit deiner Liebe. Und als du den Weg mit mir gestartet hast, du weißt doch schon, was mit mir ist. Du kennst doch auch meine Probleme. Herr, du weißt alles. Gott kennt meine Unzulänglichkeiten, auch die, die in der Zukunft liegen. Und meine Lieben, Gott ist trotzdem, hat sich trotzdem auf euch eingelassen. Das ist ein Trost der Allwissenheit Gottes. Zu wissen, ich bin verbunden mit Jesus, so wie der Petrus mit Jesus unterwegs war, und zu wissen, ich gehöre diesem Mann. Ich gehöre diesem Gott. Ich bin sein Eigentum. Und weil ich dieser Person gehöre, habe ich nichts zu befürchten. Weil ich um seine Allwissenheit weiß. Er kennt alles. Ich brauche nicht kommen und mich selber verurteilen. Gott hat schon verurteilt. Am Kreuz sehen wir es. Und deswegen wird er auch mit unserer Zukunft fertig, was wir so alles fertig bringen. Ich habe nichts zu befürchten. Und darum hatte ich, als ich in meinem Bettchen lag, auch nichts zu befürchten, als ich meine Mutter gerufen habe. Warum? Ich gehöre dieser Frau. Ich bin ihr Fleisch und Blut. Ich weiß, sie liebt mich. Und ich weiß, egal was ich anstellen werde, sie wird es nicht toll finden, das ist gar keine Frage. Aber sie liebt mich. Und weil ich diese Gewissheit habe, konnte ich zu ihr gehen. Und deswegen konnte ich dann auch mit ein bisschen Überredungskunst zu meinem Vater gehen. Und diese, das ist 16 Jahre her, ich erzähle diese Geschichte wirklich oft. Vielleicht werdet ihr sie auch noch das ein oder andere Mal hören. Das war so, das war für mich Evangelium pur, was ich an diesem Abend erlebt habe. Das war für mich Vaterliebe, Mutterliebe. Das ganze Programm, was Gott an Liebe anzubieten hat, das habe ich an diesem Abend zutiefst an meinem eigenen Leib erfahren. Das hat mich so tief geprägt, auch in Bezug meiner Gottesbeziehung. welche Liebe mein Papa im Himmel zu mir hat. Gott weiß alles. Gott kennt nicht nur mein Versagen. Er weiß auch und erinnert sich, hey, ich habe dieser Person ein neues Herz gegeben. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Ich habe dieser Person etwas geschenkt. Diese Person ist mein. Das vergesse ich doch nicht. Auch wenn es drunter und drüber geht, auch wenn es schwierig wird, werde ich mich nicht scheiden lassen, muss man mit diesen Begriffen zu sagen. Und wir sind schnell dabei zu sagen, ihr kennt den Vers, Jesus Christus ist der gleiche gestern, heute und morgen. Und wir sind alle dabei, wenn es ums Gestern geht. Ja? Gestern, also Vergangenheit, super, richtig gut. Da habe ich was erfahren. Über die Zukunft, weil wir das uns noch nicht tangiert, können wir vielleicht, das wird noch gut. Aber wir vergessen es heute. Wir leben im Hier und Jetzt, wir leben im Heute. Wir brauchen Gottes Gnade heute, wir brauchen Gottes Güte jetzt. Es ist gut, dass ich in der Vergangenheit Gott erfahren habe. Und es ist auch gut, preis den Herrn, dass es in Zukunft geschehen wird. Aber ich brauche Gottes Güte um Himmels Willen jetzt in meinem Leben. Wenn ich sie jetzt nicht erfahre, ich kann nicht von der gestrigen und von der morgigen Güte leben. Ich brauche Gottes Liebe jetzt, heute. Lasst uns diesen Aspekt der Gegenwart nicht zu klein malen. Jesus Christus ist gekommen und hat gesagt, ich werde gehen, damit der Heilige Geist kommen wird, damit er Wohnung in uns nehmen wird, was im letzten Vers in 24 steht. Der Geist ist uns gegeben. Gott lebt in mir, hier und jetzt, und er möchte etwas in mir bewirken. Er möchte, dass ich innerlich zur Ruhe komme. Bring dein Herz in diese Ruhe. Gott ist größer als unser Herz. Gott kennt alles. Lasst uns das nicht vergessen. Weiter sagt Johannes in Vers 21, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Also wenn das alles überstanden ist, dann habe ich Freimütigkeit. Schönes Wort, Freimütigkeit. Wisst ihr, was das Wort bedeutet? Ich habe mal nachgesehen für euch. Freimütigkeit bedeutet Offenheit, alles zu sagen, was man denkt. Ich habe Offenheit, alles zu sagen, was ich denke. Hier geht es jetzt nicht um Freimütigkeit einfach irgendwie. Hier geht es um Freimütigkeit zu Gott. Ich bitte dich, nimm diese drei Worte und dein Gebet und vergleiche. Ist dein Gebetsleben geprägt davon, von einer absoluten Offenheit? Ich, Waldemar Justus, so wie ich jetzt gerade bin, so wie ich hier stehe, mit meinen Empfindungen, mit meinen Versagen, aber auch mit dem Guten, was ich zu bringen habe. Sind ja alle schlecht, ja? Preis den Herrn. Ich habe Offenheit, Gott zu dir alles zu sagen, was ich denke. Ich sage das ganz bewusst, weil wir sehr, sehr schnell dabei sind, Tabus zu entwickeln. Darüber spricht man nicht mit Gott. Das ist auch irgendwie unanständig, wenn ich mit Gott darüber rede. Das ist Murks. Das finden wir nicht in Gottes Wort. Wir finden, wenn Menschen eine Berührung hatten mit Gott, dass sie alles ihm gesagt haben, alles ihm gegeben haben, Dinge, die wir uns gar nicht trauen auszusprechen, stehen aber in Gottes Wort. Gott hat eine Offenheit, zu uns zu kommunizieren in Bereiche, wo wir denken, lass es lieber gut sein, Herr. Er macht es aber, weil er seine Freimütigkeit uns darstellt. Er bringt seine Freimütigkeit aufs Programm, weil er ein freies Gewissen hat. Weil sein Herz ihn nicht anklagt, weil er in der Ruhe lebt, kann er zu uns absolut offen kommunizieren. Und er möchte, mein liebes Kind, mein tiefster Wunsch ist, dass du Offenheit hast zu mir. dass du alles sagen kannst, was du denkst. Deine Gedanken sind vielleicht hier und da noch nicht richtig, aber wir können erst damit arbeiten, wenn du es auch aussprichst. Hey, wie kann ich mit meiner Frau Dinge klären, wenn ich sie nicht ausspreche? Dinge, die vielleicht falsch sind und ich sage, und dann kann ich Korrektur bekommen, oder? Aber wir erwarten vielleicht manchmal, dass Menschen etwas von, dass eine Veränderung herbeikommt, ohne den Mund aufzutun. Und Gott möchte, dass wir freimütig werden, dass wir den Mumm haben, zu sagen, das ist das, was ich denke. Du bist mein Gott, du hast alle Möglichkeiten, du kannst alle Register ziehen und mir sagen, was in meinen Gedanken auch nicht in Ordnung ist. Und das verändern. Aber wenn ich das vergrabe in mir, dann wird das Problem auf jeden Fall nicht kleiner. Und wenn wir keine Freimütigkeit haben, dann ist das letztendlich auch ein Ausdruck von Stolz. Selbstzufriedenheit. Ich bin mit mir selbst genug. Ich brauche diese Offenheit zu Gott nicht. Ich komme alleine mit mir klar. Ich komme allein mit meinem Problem klar. Das ist natürlich die größte Lüge, die man aussprechen kann. Das wisst ihr alle, das brauche ich euch nicht sagen. Aber dennoch machen wir es alle Tag für Tag. Und das Gegenteil von Freimütigkeit wird dann sein, nicht Offenheit, sondern Verborgenheit, Verdeckung. Und dann versuchen wir unser Glaubensleben irgendwie hinzukriegen, das ist verdeckt und das lassen wir zu. Und da ist ein Thema, das ist gut, das kann ich offen, breit darlegen, da komme ich auch gut bei weg. Wir brauchen Offenheit Gott gegenüber. Und wenn wir das nicht tun, wird in uns sich eine Furcht und Ängstlichkeit gegenüber Gott breit machen. Versteht mich nicht falsch. Gottesfurcht ist eine Gabe Gottes. Aber wenn wir von Gottesfurcht sprechen, reden wir nicht von Angst. Gottesfurcht hat etwas mit Ehrfurcht zu tun. Er ist der König. Und ich bin, und das sagen die Jünger immer wieder, wir sind seine Sklaven. Aber dennoch sind wir auch seine Freunde. Also es geht um ein Miteinander. Furcht und Ängstlichkeit gegenüber Gott hat keinen Platz, wenn es in negativer Form ist. Ich habe auch wir würden vielleicht nicht von Furcht sprechen. Ich habe Respekt vor meinem Vater, hallo? Ich habe Furcht, in Anführungszeichen, vor meinem Vater, weil er meine Respektperson ist. Und ich springe nicht mit ihm rum, wie ich will. Er ist mein Vater, er ist mein Freund. Ich liebe ihn, aber ich habe, wir sagen dann eher, Respekt. Ja? Und so ist es mit Gott auch. Aber ich habe keine Angst und ich will keine Angst haben vor meinem leiblichen Vater. Ich will keine Angst haben vor meinem liebenden Gott. Diese Idee finden wir schon ganz zu Anfang in der Bibel, wo Gott spricht zu Kain. Ist es nicht so, und Luther hat es so übersetzt, wenn du fromm bist, also wenn du Gutes tust, wenn du gut unterwegs bist, ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben? Fand ich super. Ist es nicht so? Wenn dein Herz dich nicht verurteilt, ist es dann nicht so, dass du frei den Blick erheben kannst? Das finden wir schon ganz zu Anfang. Dass Menschen, so wie Kain, ich gehe da jetzt nicht noch tiefer drauf ein, lest es zu Hause nach 1. Mose 4, aufgrund von Unrecht klagt ihn sein Gewissen an. Und er hat nicht mehr eine innere Freiheit, zu Gott zu kommen und mit ihm in aller Offenheit darüber zu reden, was er denkt. Seine Gedanken waren nämlich, ich bringe meinen Bruder um. Hat er dann noch umgesetzt? Hätte er vorher diese Gedanken Gott geäußert? Gott, ich möchte meinen Bruder umbringen. Er glaubt dir, Gott kann nicht damit umgehen. Genau das will er haben. Genau das will er haben. Diesen Bruderhass, den will er haben. Sprich mit mir darüber. Und wir finden eine Lösung. Übrigens, unsere Passage in 1. Johannes 3, wenn wir uns den Kontext betrachten, da geht es um Bruderliebe. Sehr spannend, diese Parallelen. Ich möchte deine Offenheit. Sprich mit mir darüber. Er hat es nicht gemacht. Er ist in seinem Bettchen im Dachgeschoss geblieben. Und es ist leider dort nicht gut geworden. Ohne Freimütigkeit sind wir gelähmt und gehemmt. Und Gottes Wunsch ist, dass wir in eine Freiheit kommen, ihm gegenüber. Und dass wir auch einander verhelfen, in diese Freimütigkeit, in diese Offenheit zu kommen. Das tut der Johannes für seine Schäfchen. Es ist wichtig, dass er in die Offenheit kommt. Das bedeutet, für dich, für mich, hindere niemanden an diese Freimütigkeit zu kommen. Wenn du siehst, dass jemand dahin kommen möchte, hindere ihn nicht. Als ich zu meinem Vater gekommen bin, hätte er Recht vor Gnade walten lassen können und hätte sagen können, so geht es nicht. Zack. Keine Vergebung, starker Schmerz, große Wunden. Aber er hat mich nicht daran gehindert, wieder in diese tolle Beziehung zu kommen, der Offenheit, der Kommunikation, der Aussprache. Und hat mir ermöglicht, durch dieses Gespräch nicht nur freimütig ihm gegenüber zu sein, sondern in dem sein zweiter Satz war, lass uns beten, hat er mich genau dahin geführt. Geliebte, wenn das Herz uns jetzt nicht mehr verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Waldemar, lass uns beten. Und das kann ein Hinderungsgrund sein für uns, nicht zur Freimütigkeit zu kommen, weil unser Gegenüber uns verurteilt, verdammt. Das sollten wir nicht tun. Gott hat nicht den Plan der Verdammung. Er ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu befreien und zu retten. Deswegen sollten wir uns in Gottes Auftrag reinklinken und Menschen dazu helfen, von ihrem schweren Gewissen loszukommen. Wenn jemand ein schweres Gewissen hat, dann muss ich ihm nicht noch sagen, übrigens hast du was falsch gemacht. Das weiß ich sehr wohl. Das ist ein Hinderungsgrund, aber mir ist es jetzt sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, ihr habt noch Kapazität. Ein Hinderungsgrund ist, wir werden gehindert von anderen, zu dieser Freimütigkeit zu kommen. Ein anderer Hinderungsgrund ist ein übersensibles Gewissen. Dass unser Gewissen uns anklagt für etwas, was überhaupt gar kein Problem ist. Ich habe dieses Problem und ich möchte euch etwas erzählen. Ich war mit Miriam vor einigen Wochen, Monaten in Italien. Wir waren in Venedig, eine wunderschöne Stadt mit viel Wasser und tollen Brücken und tolle Häuser und man kann nur gucken und findet das alles genial. Und wenn man zu zweit unterwegs ist, dann macht man halt Fotos, so Miriam stelle ich nochmal hier hin und jetzt ich. Und wir sind gegangen und so und dann war da so eine schöne Brücke. Und man konnte so den Fluss schauen und die Häuser und das war eine richtig tolle Kulisse. Und wir haben uns gedacht, wir machen ein Foto zu zweit. Kann man aber nicht so gut alleine. Außer man macht jetzt ein Selfie jetzt, aber das hat nicht so eine schöne Optik. Wir brauchen jemanden, der von uns ein Foto macht. Und dann saß dort an der Seite, am Ende der Brücke, so ein Gondolier. Ein Mann, der ein Bötchen schippert, ja. Und der Geld damit verdienen will. So. Und ich war mit der Kamera in der Hand auf der Suche, wen kann ich hier rauspicken, damit er ein Foto von uns machen kann. Dieser Mann hat einen anderen Auftrag gehabt. Er hat geguckt, wen kann ich kriegen für mein Boot. Ja? Wir hatten beide unsere Aufträge. Und dann sehe ich ihn. Ich habe überhaupt in dem Augenblick null darauf geachtet, dass er uns eine Bootsfahrt verticken möchte. Seine Frage, ich wollte eigentlich zuerst fragen, aber er war schneller, hat gefragt, wollen Sie mit dem Boot fahren? Und dann sage ich, nee, ich hatte das Ziel vor Augen, aber ich möchte gern, dass Sie von uns ein Foto machen. Sein Blick war ein bisschen verdattert, weil er ist ja nicht zum Urlauber fotografieren hier, sondern um Geld zu verdienen.
Er war so, okay. Hat ganz freundlich getan, hat das Foto gemacht. Okay, warum erzähle ich euch das? Jetzt haben wir das Foto.
Mir ging es danach so schlecht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mein Gewissen hat mich so angeklagt, dass ich jetzt gerade etwas Falsches gemacht habe. Da war ein Fettnapf. Und ich bin in sowas manchmal ganz gut, ja? Dass ich dann, das ist meins, da will ich hin. Und dass ich den Mann völlig überrumpelt habe. Fettnapf, ich komme, aber mit Karacho. Ich möchte dieses Bild. Das war für ihn sicherlich kein Problem, wo er jetzt 3 Tage lang denkt, was war das für ein deutscher Mann? Hey, aber für mich, ich habe gemerkt, ich habe irgendwie gerade voll einen Fettnapf erwischt. Wir sind dann weiter spaziert. Für mich war Venedig gelaufen. Eine halbe Stunde war ich fertig. Ich hatte solche Verdammungsgefühle in mir. Ich habe mich so verurteilt für ein Fehlverhalten. Der andere mag darüber lachen. Ey, jetzt stell dich an. Ja, war jetzt nicht unbedingt so das Beste, ja. Aber jetzt hast du ein Foto. Für mich war das aber so falsch. Ich hatte kein Taktgefühl. Ich habe nur meins gesehen und habe ihn irgendwie so überrannt. Und das hat mir den ganzen Trip vermiest. Ich konnte überhaupt, Miriam hat sich das angeschaut und fand das auch, guck mal hier. Und ich habe immer nur ja, ja, ja. Es war die ganze Zeit bei mir, Waldemar, du bist so hundsmiserabel. Waldemar, du bist verdammungswürdig. Ich hatte Verdammungsgefühle in mir. Und mein Problem war, ich bin die nicht losgeworden. Ich hatte solche Gewissensbisse, das kann ich euch gar nicht beschreiben. Ich dachte, Waldemar, ich habe versucht, mir gut zuzureden. Waldemar, das war doch jetzt kein Problem. Hallo, das ist nur ein blödes Foto. Aber ich bin damit nicht zum Ziel gekommen. Bis ich bin irgendwann zu mir gekommen, habe gedacht, mein Gewissen klagt mich an. Zu Unrecht, denke ich. Aber es klagt mich an. Was muss ich tun? Ich komme aus dieser Nummer nicht raus. Habe ich gesagt, im Namen Jesu Christi gebe ich diese falschen Gewissensbisse Jesu Blut ab. Jesus Christus, du bist für mich gestorben, damit ich ein reines Gewissen habe, dass ich Freimütigkeit zu Gott habe, dass ich gelöst sein kann, dass ich innerlich frei bin, mit dir zu reden, mit meiner Frau zu reden, mit anderen zu sprechen. Ich bin nicht in der Lage. Im Namen Jesu. Das hat kein Recht, mich zu belasten, weil ich ein Kind des Allerhöchsten bin. Weg. Von jetzt auf gleich. Jesus ist auch gestorben für die Gewissensbisse, die auch keine Gewissensbisse sein sollten. Für übersensible Gewissen. Es gibt Bereiche, wo ich kein übersensibles Gewissen habe. Da brauche ich vielleicht mehr Sensibilität. Aber das ist so ein Ding, wenn es so um Fettnäpfe geht, ja, das nagt so an mir, wo Gott sagt, ey, eigentlich ist es jetzt nicht so schlimm, ja. Aber wir hatten es in Römer 8 gelesen, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wer ist da, der uns verdamme? Es ist eigentlich niemand, aber unser Herz hat die Fähigkeit, uns zu verdammen. Und Gott möchte das nicht. Gott möchte, dass wir auch bei falschen, schlechten Gewissen, dass wir da über die Runden kommen. Dass wir zu Gott kommen. Nachdem sich Johannes um unsere Freimütigkeit, um unser freies Gewissen bemüht hat, geht er sofort in das Gebet hinein. Wenn das und das ist, dann ist das so und so. Und was wir bitten, empfangen wir von ihm. Johannes setzt also das Gebet mit einer Offenheit gegenüber Gott sofort zusammen. Es ist ganz normal, dass wir dann wieder mit Gott kommunizieren. Und er möchte, dass wir das Wohlgefällige vor Gott tun. Wir bekommen alles, was wir bitten, weil wir eine Offenheit zu Gott haben. Und wir in einer Offenheit kommunizieren, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Das wird ein Resultat sein aus dieser tollen Beziehung zu Gott, dass wir in der Lage sind, das Wohlgefällige zu tun, das, was in Gottes Augen gut ist. Und nicht nur einmal. weil wir seine Gebote halten und das vor ihm wohlgefällige Tun. Halten und tun sind hier in diesem Kontext andauernde Verben. Es ist nicht nur einmal, ich habe was gemacht, sondern die Beziehung zu Gott hat einen dauerhaften Prozess, dass ich dauerhaft in einer guten Beziehung zu Gott lebe. Es geht nicht um Gesetzeslisten abzuarbeiten. Das hatten wir in den letzten Wochen auch schon einmal. Es geht um ein Beziehungsgeschehen. Denn das Gebot ist, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben. Er schiebt uns sofort zu der Person, wo wir Frieden finden. Was der Kern sein sollte unserer Gedanken, damit wir in einer guten Art und Weise mit Gott leben und auch kommunizieren können. Und er sagt, wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben. Eigentlich heißt es hier, dass wir nicht an den Namen, sondern dem Namen Jesu glauben sollen. Wir sollen dem Namen, in diesem Namen finden wir alles an Verheißung, alles an Kraft, alles an Freimütigkeit, was wir brauchen. Dieser Name steht für Autorität. Deswegen dürfen wir diesen Namen ausrufen, diesen Namen in unser Leben aussprechen, weil dieser Name in sich etwas repräsentiert, das Wesen Gottes, Gottes Kraft. Und dieser Name hat eine Gewalt, eine Macht, die in mich hineindringen kann, mein Inneres verändern kann und damit auch die äußerlichen Bedingungen verändern kann, dass ich seine Gebote halte und das Wohlgefällige vor ihm tue. Und er endet in Vers 24. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Gott schenkt den Geist und er fährt in diesem ganzen Kontext, und das soll das Letzte sein, was ich sage, in diesen Sätzen fährt Johannes die ganze Dreieinigkeit auf. Freimütigkeit zu Gott, Glaube an Jesus Christus und das Wohnen des Geistes in mir. Bleib in mir und ich bleib in dir. Wenn du ein verurteilendes Gewissen hast, ob es berechtigt ist oder nicht, Gott will in dir leben. Er will trotzdem diese Beziehung, diese Gemeinschaft. Hab keine Angst. Gott ist ein liebender Vater und er freut sich, wenn er diese Liebe zur Schau stellen darf, wenn er das aufs Programm holen darf und du Empfänger dieser Liebe wirst. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Amen.